dann zu erwischen, ja, ich muss euch enttäuschen, der bin ich auf gar keinen Fall, schon allein mein Genuschel und meinem Dialekt geschuldet, sehe ich mich als kein guter Redner. Jetzt gehen manche vielleicht zum Satt und denken, ah, jemanden hier zu erwischen, vielleicht der Redner, der hat so immer grammatikalische Aussetzer und fällt die ganze Zeit bei seiner Predigt. Also mit sowas kann ich dienen. Nein, ich hoffe, ihr seid heute Abend hier, weil ihr etwas hören wollt von diesem Jesus. Von Jesus. Das ist der eigentliche Grund, weshalb wir hier diesen Satt überhaupt machen. Und ich glaube, das will ich jetzt vorneweg sagen, dass die Bibel, dieser alte Schmöker, gar nicht so alt ist und noch immer voll aktuell ist und das tatsächlich Gottes Wort ist. Und dass sich darin der Sohn Gottes, Jesus Christus, uns zu erkennen gibt. Das vorneweg als klares Bekenntnis an unseren Herrn. Genau, und das ist der Grund, weshalb heute Abend sich einige Leute investieren, da hinten die Technik und Moderation und Band, weil sie einfach sagen, dieser Jesus, den wollen wir erzählen, den wollen wir verkündigen oder von dem wollen wir erzählen, dass er wirklich auch die Menschen liebt. Bin immer so ein bisschen minimal aufgeregt, wenn ich hier vorne stehe, und darum ist es ganz, wenn ich jetzt einfach noch bete. Herr Jesus, und dir Danke sage für diesen Abend. Dir Danke sage, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dein Wort aufzuschlagen, weiter im Johannesevangelium zu lesen und zu überlegen, ja, was hast du denn mit unserem Leben zu tun und was willst du uns sagen und wo ist irgendwie auch der Sinn in unserem Leben? So eine grundsätzliche Frage am Sonntagabend zu klären, tut nicht weh, und dafür danke dir. Es ist gut, wenn wir jetzt hier zusammen ruhig werden und jetzt einfach die Zeit haben. Ich mag dich um deinen Segen bitten. Amen. Okay. Ich muss mich ordnen. Hat nichts mit Fasching zu tun. Vorneweg einen kleinen Einblick ins Jahr 1912. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Titanic. Sie sind hier auf dem gigantischsten Schiff, was je gebaut wurde. Und wir bieten Ihnen hier einen Luxus, einen Komfort, der seinesgleichen sucht. Wir erfüllen Ihnen jeden Wunsch, und mit Ihnen an Bord sind noch mehr als 3000 Passagiere. Und das Geniale ist, Sie sind hier völlig sicher, dieses Schiff gilt als unsinkbar. Und Sie können sich sicher sein, es wird eine geniale Überfahrt. Sie können sich hier gut gehen lassen. Und herzlich willkommen hier an Bord. Vielleicht waren das die Worte, die die Passagiere so gehört haben, als sie dort auf die Titanic gewandert sind. Ich glaube, es waren nicht die Worte. Aber zumindest, und darauf will ich hinaus, haben die Zeitung und dieses Drumherum haben den Leuten ganz klar gesagt, hey, die Titanic, die ist unsinkbar. Das war so ein Schlagwort. Damit wollten die garantieren, du bist hier voll safe. Also du bist hier auf einem sicheren Karren, auch wenn er mega groß ist. Und das Coole war, wir Menschen haben das gebaut. Man war ja da sehr stolz drauf. Einige Tage später stoppt ein Eisberg die Fahrt durch den Atlantik. Und dieser riesige Dampfer, der sinkt mit seinen oder mit mehr als 1000 Menschen auf den Meeresgrund. Und ihr seht hier das Thema SOS. Souls, das war ein Notsignal. Das kam das erste Mal, wurde es dort auf der Titanic oder mitunter in dieser Zeit, wurde es verwendet. Save our souls. Viele Passagiere dort sind damals trotzdem umgekommen, trotz Technik, Notsignal, allem drum dran. Und ich habe mir so im Vorhinein gedacht, ja, schauen wir doch mal, was jetzt unser Predigttext auch hergibt zu so einer Rettungsaktion. Vielleicht finden wir Verwendung für dieses Save Our Souls. Und ich darf euch mitnehmen in das Johannesevangelium. Letztes Mal, weiß nicht, ich sehe von hier oben gar nichts, ich sehe euch leider nicht. Bin völlig blind wegen den Scheinwerfern. Drum hilft es auch nichts, wenn ihr jetzt den Arm hochreißt, ob ihr da wart. Danke, reißt mal den Arm hoch. Wer war alles letzten Sonntag da? Ja, das hilft. Also die Hälfte. Okay, danke. Es ging um die Speisung der 5000. Der Jesus hat dort vielen Leuten, die irgendwie drauf aus waren, auf ein Spektakel, den hat er ein Wunder, ja, hat er ein Wunder verbracht, dass er die komplett satt gemacht hat. Und es war auch alles noch sehr, ja, wurde da näher beleuchtet, könnt euch die Predigt wahrscheinlich irgendwo runterladen und anhören. Aber ein Schlagwort, was da gefallen war, war Stille sticht Spektakel. Weiß nicht, wem das im Ohr ist. Stille sticht Spektakel. Und mir ist es voll im Kopf hängen geblieben, weil ich gedacht habe, ja, so ist der Herr Jesus. Der ist da nicht auf Spektakel aus gewesen. Und ganz am Ende von dieser von dieser Geschichte, die wir da letztens gehört haben, da zog er sich zurück auf einen Berg in die Stille. Davon haben wir gelesen. Also dieser Jesus, der zog sich allein zurück, wieder auf einen Berg. Er ging gern dort zum Beten und hat dort die Beziehung zu seinem Vater einfach gesucht. Und seine Jünger, ja, die waren nicht mehr da. Also wir haben auch irgendwie mitbekommen, die sind dann auch irgendwie gegangen und haben ihn dort im Prinzip allein gelassen, oder er hat sie allein gelassen. Und jetzt wollen wir im Prinzip da einsteigen, wo die Jünger gerade unterwegs sind. Und ich darf euch mitnehmen hier mal. In unseren heutigen Predigttext. Und mag euch den gern kurz vorlesen. Als es Abend wurde, gingen die Jünger zum See hinunter, stiegen ins Boot und fuhren los. Sie wollten auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum. Inzwischen war es dunkel geworden und Jesus war noch nicht wieder zu ihnen gekommen. Zudem kam ein starker Wind auf und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger waren aber etwa 5 bis 6 Kilometer weit gerudert, als sie plötzlich Jesus sahen, wie er auf dem Wasser ging und auf ihr Boot zukam. Da packte sie die Angst. Aber er rief ihnen zu: Ich bin's. Habt keine Angst. Voller Freude nahmen sie ihn zu sich ins Boot. Und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Ich mache das ganz gern, wenn ich einen Predigt mir anschaue oder allgemein, man sitzt zusammen und schlägt die Bibel auf. Dann ist es ganz gut, wenn man das nochmal in seinen Worten einfach wiedergibt. Und das will ich ganz kurz machen, euch da mitnehmen. Also die Jünger, die machen sich im Prinzip an einem Abend, machen sich auf den Weg, den See Genezareth zu überqueren. Und der Jesus war nicht bei ihnen. Ihr müsst wissen, die Jünger, könnte man auch sagen, okay, die Schüler vom Herrn Jesus, ist nicht so ganz typisch, dass sie irgendwie so dann alleine dann weiterziehen. Aber jetzt in dem Fall kriegen wir das so mit. Und ja, während sie da so über so einen kleinen See schippern, da passiert es, dass ihnen ein Unwetter kommt. Naja, es waren ja Seemänner oder es waren Fischer. Die haben sich da jetzt nicht so groß irgendwie, wie soll man sagen, ja, es war jetzt nicht so schlimm, gell? Halt ein Unwetter. Mir leset auch nicht mehr, was sie da irgendwie gepackt hat. Viel spannender war, dass sie jetzt einen Geist auf dem Wasser sehen. Und da kann ein Fischer ja gar nichts mit anfangen. Und dann lesen wir davon, sie packte die Furcht. Und die haben so richtig Schiss bekommen. Aber erst als sie sehen, dass es der Herr Jesus ist, da beruhigen sie sich und sie haben im Prinzip Mut bekommen, als er ihnen gesagt hat, hey, ich bin's, fürchtet euch nicht. Interessanterweise, wir lesen nichts mehr von Wind und Wellen und wir lesen dann, bisschen crazy, auch schon am Ufer, also wie soll ich es beschreiben? Jesus steigt ein und zack, sind sie am Ufer. Also ihr seht, beim Wiedergeben der Geschichte, da stoße ich so an meine Grenzen, das irgendwie greifen zu können. Und jetzt hockst du hier das erste Mal im Satt und sagst, ey, der da vorne, der hat immer alle Tassen im Schrank. Was ist das für eine Story? Das ist ja irgendwie zu greifen. Und ich habe mir überlegt, irgendwie, ich würde auch so reagieren, wenn ich das erste Mal eine Geschichte lese von Jüngern und von einem Jesus, der übers Wasser geht und dann so als Geist dort den Jüngern erscheint sozusagen oder aussieht wie ein Geist und dann ist das Boot auch noch gleich an Land. Bitte haltet mit mir diese Spannung aus heute Abend, dass mir so manche Sachen noch nicht gleich greifen können, noch nicht gleich verstehe. Und für alle, die jetzt schon weggeknickt sind, wir machen jetzt kurz und knapp kurz den Fokus nochmal an, schauen einmal auf die Jünger und einmal auf den Herrn Jesus und versucht mir da mal zu folgen. Ich habe ja eben schon gesagt, die Jünger waren so, das waren, man könnte auch sagen Schüler von diesem Jesus. Und er hatte 12 an der Zahl. Und wer waren diese Männer? Man kann das auch in der Bibel nachlesen. Namentlich könnte man sagen, Petrus war dabei, Jakobus, Johannes. Und hier und da könnten jetzt noch ein paar Leute sagen, wer da noch alles dabei war. Genau. 12 junge Männer. Und das waren einfache Männer. Also es waren Fischer, haben wir ja schon gehört. Es waren vielleicht ein paar Handwerker dabei, ein Beamter war dabei. Die waren durch die Bank so menschlich halt. Und du und ich, wir könnten uns super mit ihnen irgendwie identifizieren. Wir könnten sagen, okay, ja, kann man verstehen. Das waren irgendwie menschliche Boys, die haben wenig gecheckt. Ja, die hatten dann doch irgendwie aber auch eine Freude, diesem Jesus zu folgen. Und haben trotzdem ganz oft Sachen gemacht, wo oder haben Dinge nicht verstanden, wo wir sagen würden, ja, das ist jetzt mal voll menschlich. Und nicht nur sprichwörtlich sitzen diese 12 Männer in einem Boot. Und sie haben Angst, weil sie ihr Leben nicht in der Hand haben. Und weil sie mit etwas konfrontiert werden, was sie vielleicht noch nicht gleich erklären können. Und ich weiß, jetzt kommt ein billiger Vergleich. Auch wir sitzen irgendwie alle in einem Boot. Ich habe schon gedacht, oh Mann, das muss ich rausstreichen, das darf ich gar nicht sagen, so platt ist das eigentlich. Aber ein Stück weit stimmt es ja so. Und das Einzige, was sich irgendwie bei uns ändert, sind bequemere Sitze. Dem einen geht es ein bisschen besser, dem anderen schlechter. Und jetzt könnte man zum Thema Ungerechtigkeit zu sprechen kommen, aber das machen wir heute auch nicht. Mir geht es nur darum, wir sitzen alle im selben Boot, weil wir haben alle denselben Ausgang. Und eines Tages werden wir sterben und vor Gott stehen müssen. Es gibt dann einen Psalm, Psalm 90, Vers 10. Unser Leben dauert nur 70 oder 80 Jahre, wenn es voll Kraft war. Und das meiste davon war nur Mühe und Last. Schnell geht es vorbei und schon fliegt es davon. Also irgendwie nur so ein Hauch. Also die Bibel hat da mehrere Gedanken dazu von unserem Leben. Das ist eigentlich nur so eine kurze Zeitspanne ist. Und noch ein Gedanke dazu. Jetzt muss ich kurz. Titanic. Denk an dieses Megaschiff. Stellt euch vor, als die Passagiere dort an Deck kamen, da gab es noch eine Dreiklassengesellschaft. Also die hat man da irgendwie eingeteilt. Vielleicht gab es noch unterschiedliche Preise oder so. Na, auf jeden Fall gab es die natürlich die Hochgestellten und dann gab es auch die einfach ein bisschen weniger gezahlt haben, die einfach nur rüber wollten. Also drei Klassen. Nach dem Unglück, da gab es nur noch zwei Klassen. Und ihr müsst euch vorstellen, auf der einen Seite eine Tafel, wo drauf stand, als gerettet bestätigt. Und auf der anderen Seite stand eine Tafel, als verloren bestätigt. Ja, irgendwie, wer hat sein Leben denn schon in der Hand? Ich meine damit jetzt nicht diese kleinen Entscheidungen, die du triffst, zu welchem Dönermann du hier in Memmingen gehst oder welche Socken ich anziehe oder so Dinge, wo mir klar entscheide könne. Aber wie sieht's denn mit deinem Herzschlag aus? Kannst du das irgendwie entscheiden, dass dein Herz auch noch in der nächsten Sekunde weiterpumpt? Und wie lange ich leben darf? Wer kann sagen, dass er das in der Hand hat? Also es gibt tatsächlich Dinge, die kannst du und die kann ich, die können wir nicht beeinflussen. Und seit ein paar Jahren merke ich immer wieder mal, gibt es so einen Morgen, wo ich aufstehe und einfach staune und dankbar bin, meinem Gott, dass ich auch heute diesen Tag wieder leben darf, weil es gar nicht selbstverständlich ist. Und vielleicht an so einem Sonntagabend, meistens so ein Break vom Wochenende, kommt die neue Woche, hast auch du irgendwie jetzt so ein Gefühl, wo du sagst, oh, mir geht es eigentlich nicht zu blenden oder ich habe auch irgendwie Angst, ungewiss, was da kommen mag, so ein bisschen wie bei den Jüngern, ungewiss, was ist denn das da auf dem Wasser? Und ich hoffe, ich komme heute Abend noch mit euch an diesen Punkt, einen Teil dieser Ungewissheit zu klären, euch ein bisschen Mut zu machen. Das war jetzt mal der Fokus Jünger. Ticken besser jetzt greifen. Jetzt kommen wir zu der härteren Aufgabe, den Herrn Jesus ein bisschen greifbar zu machen. Und wenn du die Bibel aufschlägst, weiß nicht, ob du das machst, ich darf es dir echt empfehlen, also der Sattabend ist ganz nett, aber viel cooler ist es eigentlich, wenn du den Mut hast, selbst die Bibel aufzuschlagen. Weil, ja, da kannst du selbst nachbohren und nachforschen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und deshalb den Tipp, schnapp dir mal die Bibel und stell mal die Frage dran, hey, was steht hier über Jesus, über Gott? Und das will ich jetzt auch Frage stellen und mal ein bisschen Fakten auf den Tisch. Was lese ich denn hier über diesen Jesus? Eine Sache haben wir schon geklärt gehabt und er hatte Jünger gehabt, das heißt, er war ein Lehrer. Also wer Schüler hat, den könnte man auch als Lehrer beschreiben. Dann geht er auf dem Wasser. Habe ich so überlegt, ja, wie könnte man das greifbar machen? Das ist ja so gar nicht menschlich, eher übernatürlich. Das heißt, er ist Herr über das Wasser. Und für uns Menschen ist Jesus als jemand, der mehr kann wie wir Menschen, gar nicht so richtig greifbar. Oder mir geht es zumindest so, dass ich ganz oft einfach an meine Grenzen komme und nicht greifen kann, was Jesus macht und wie er ist. Dann geht's weiter. Er hat die Macht, Angst zu nehmen. Zumindest könnte man aus Vers 20 sagen, hey, er spricht diesen Jüngern zu, hey, ich bin es, hab keine Angst. Und tatsächlich, sie fühlen sich in seiner Gegenwart sicher oder wissen einfach, okay, auf diesen Jesus kann ich bauen. Und jetzt wird es noch ein bisschen abgespaced und ich weiß nicht, kann es nicht ganz greifen, aber dieser letzte Vers würde mir auch sagen, hey, selbst da ist dieser Jesus nicht zu klein. Er kann Herr über Raum und Zeit sein. denkt an diesen Move mit dem Boot direkt an Land. Ich glaube schon, dass er das kann. Also da will ich jetzt nicht diesen Text, nur weil ich ihn nicht gleich greifen kann, so abkürzen und sagen, okay, wir hören bei Vers 20 auf. Da unten, da wird's so ein bisschen... Nee, ich glaube, er kann das, dass er dort ins Boot einsteigt und die sind direkt an Land. Frage an dich heute Abend. Wie geht's dir denn, wenn du von diesem Namen Jesus hörst? Was verbindest du mit ihm? Und vielleicht noch ein bisschen persönlichere Frage. Ja, ob er denn auch in deinem Boot des Lebens sitzt. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich hier vorne stehe und euch mit euch den Bibeltext anschaue. Ich wünsche mir, dass ihr euer Leben diesem Jesus auch anvertraut. Vielleicht sagst du, oh, ich bekomme ein unglaublich beklemmendes Gefühl, wenn ich den Namen Jesus höre. Das ist irgendwie so weit weg. Vielleicht so wie die Jünger, als sie im Sturm einen Geist auf sich zukommen sahen, da haben die auch so ein beklemmendes Gefühl bekommen. Aber nicht, weil sie irgendwie den Namen Jesus gehört haben, sondern das war für sie irgendwie nicht greifbar. Anders ist es bei den Jüngern in Bezug auf den Namen Jesus. Weil als sie gemerkt haben, es ist kein Geist, es ist Jesus, da hat sich ihre Angst in Freude umgewandelt. Als sie diesen Mensch dort auf dem Wasser als ihren Herrn und Meister erkennen durften. Sie haben ihn sogar als Retter haben sie ihn sogar sehen dürfen, weil er hat ihnen gesagt, ich bin's, habt keine Angst. Und ich habe mir gedacht, hey, es muss doch etwas vorausgesetzt sein, wenn ich bei den Worten, ich bin es, habt keine Angst, dann auch wirklich keine Angst habe. Diese Worte, ich bin's, die setzen voraus, dass die Jünger gewusst haben, wer der Herr Jesus ist. Und sie haben schon ihn eine Weile begleitet. Es hat zumindest gereicht dafür, dass sie ihn schon ein bisschen greifen konnten. Und sie wussten zum Beispiel, dass er Herr über das Wasser ist, weil sie schon mal so eine Situation hatten. Und sie wussten, sie können sich ihm anvertrauen. Er geht gut mit ihnen um. Er hat einen guten Blick für sie und sie können ihm ganz vertrauen. Bisschen Herausforderung für uns, weil wir können Herrn Jesus so nicht mehr begegnen wie die Jünger damals. Aber wir können ihn auch kennenlernen und ihr müsst wissen, diese Worte, ich bin's, mega spannend. Lest mal dieses Johannesevangelium weiter. Und achtet mal auf die Worte, ich bin's. Da sagt der Herr Jesus zum Beispiel, ich bin der Weg. Er sagt dann auch an anderer Stelle, ich bin die Tür, ich bin das Licht der Welt. Und du müsstest einfach hingehen und schauen, wer ist denn dieser Jesus? Und dann kannst du auch ganz anders auf die Worte reagieren, ich bin es, hab keine Angst. Und du weißt, ja, dem Herrn Jesus kann ich vertrauen. Das war mal der Fokus auf den Herrn Jesus. Notsignal. Das Notsignal SOS. Ihr liebe Leute heute Abend. Ich habe ein bisschen Bammel davor, ja, mit euch das so durchzugehen. Und doch ist es mein Wichtigstes, euch das aufs Herz zu legen und euch das zu sagen. Weil irgendwie haben viele Menschen aufgehört, Gott zu fürchten oder überhaupt aufgehört, über ihn drüber nachzudenken. Und drum denken sie auch, sie brauchen dieses SOS, rette meine Seele, rette unsere Seele, brauchen sie nicht mehr. 3 kurze Punkte. Denkt an die Menschen, die nicht mehr damit rechnen, eines Tages vor Gott zu stehen. Vielleicht geht es dir auch so. Du sagst, no way, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich werde ja wird er eh irgendwas anderes sein. Vor Gott werde ich nicht stehen müssen. Oder ja, vielleicht denkst du, es ist gar kein Problem, vor Gott zu stehen, weil ich bin ja nicht so schlecht. Vielleicht denkst du, ja, es ist gar kein Problem, er wird ja schon gut irgendwie mit mir umgehen. Es gibt ja Leute, die sind fieser drauf oder so. Ich habe mir Gott nichts getan. Was in unserer heutigen Zeit und gerade in unserer jungen Generation am besten klappt, ist doch immer noch der Ignore-Mode. Einfach mal zocken, bis die Augen rausfallen, bis WASD glüht oder Party hart den ganzen Tag, 24/7 irgendwelche Serien suchten. Also es gibt viele Sachen, da muss ich mir noch nicht mal Gedanken über den Tod machen oder über Gott, weil ich bin so weggeballert, dass mir im Prinzip ganz egal ist. Ein Stück weit, ja, kann ich da unsere Generation nachvollziehen, die hat da gar keine Lust, sich drüber Gedanken zu machen. Und es gibt echt viele Sachen, die uns gut ablenken können. Aber ich bin davon überzeugt, jeder Mensch braucht die Rettung seiner Seele. Es gibt einen Bibelvers, den finde ich so passend dazu. Der ist so, ja, der ist also erschlagend und auch so radikal. Denn alle haben gesündigt, die Herrlichkeit Gottes verloren. Also da kann keiner aufstehen und sagen, hey, ich bin nicht so schlimm und ich kann in Gottes Gegenwart treten. Und wir brauchen Rettung. Und die finde ich bei Gott allein, denn dieser Vers, der steht nicht einfach so im leeren Raum. Es geht zum Glück weiter. Sonst hätten wir echt ein mächtiges Problem. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Lasst mich kurz erklären. Da kann keiner zu Gott kommen. Alle haben Fehler und Schuld auf sich geladen und können nicht in die Gegenwart Gottes treten. Und dann kommt Gott und er sieht das Problem und er selbst schafft eine Lösung, indem er die Schuld wegnimmt. Eine Erlösung durch Jesus Christus und ein volles Gnadengeschenk. Da können wir nichts irgendwie dazu tun und das macht er. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich kann noch mitgehen, irgendwie, dass Gott mich vielleicht geschaffen hat. Er hat auch dein Leben in der Hand. Titanic blau, okay. Er hat dein Leben in der Hand. Aber dabei hört es nicht auf. Er hat auch für deine Schuld bezahlt. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen greifen. Schlagt gern auch nochmal dieses Kapitel in diesem Brief, in diesem Römerbrief nach und schaut ein bisschen, okay, kann ich das vielleicht greifen und auch für mein Leben irgendwie umsetzen? Damit einige wieder aufwachen, herzlich willkommen an Bord der Titanic. Ich habe euch ja schon erklärt, die Erbauer dieses Schiffs, die haben ihr Werk mit den Worten unsinkbar angepriesen. Und dieses Vertrauen in die Technik, das hat komische Formen angenommen. Man hat die eigene Leistung und sein Können hat man längst über Gott gestellt. Man hat sich selbst zum eigenen Gott gemacht. Und so ist das ja so irgendwie durch die Medien geschippert. Dieser Gedanke, hey, wir können nicht untergehen. Das Wasser kann uns nicht. Das Ding schwebt da drüber. Keine Ahnung, was sie gedacht haben. Aber ja, sie waren so davon überzeugt, dass da in dieser Katastrophennacht es zu ganz abstrusen Szenen kam. Und eine davon mag ich euch kurz vorlesen. Da heißt es in einer Doku über die Titanic: Aber die Boote müssen halb leer zu Wasser gelassen werden, weil die meisten Frauen nicht einsehen wollen, aus welchem Grunde sie einem harmlosen Bootsmanöver ihre Gesundheit opfern und dafür eine Erkältung riskieren sollen, für die sie die Reedereigesellschaft mit keinem Cent entschädigen würden. Vergebens das Drängen der Offiziere, alle Überredungskünste prallten an der Logik ab, mit der man diese Passagiere seit 5 Tagen ausgerüstet hat. Die Titanic kann nicht untergehen. Wozu also das Schiff verlassen? Und außerdem spielt noch die Musik. Also, schier nicht greifbar, was da vorgefallen ist. Und diese Geschichte der Titanic, die hält uns Menschen, die hält uns einen Spiegel vor. Weil bildlich gesehen fahren wir doch alle auf dieser Titanic und irgendwie die meisten halten auch ihr Leben als unsinkbar. Und mein Gott, ist ja eh irgendwie Quatsch und der Rettungsweg, brauche ich doch nicht. Und heute Abend würde ich gern dich im Prinzip ja in die nächste Woche entlassen mit noch einer kleinen Geschichte aus dieser Szenerie der Titanic, aus dieser Katastrophenmacht. Und es war ein Passagier dort, der war Prediger. Und der hat auch noch in seinem Tode, hat er den Menschen dort die gute Nachricht gebracht, hat er von Jesus erzählt. Und da gibt es einen Überlebender, der schildert eine Begebenheit mit diesem Prediger. Und ich lese die Geschichte noch vor und dann würde ich mit uns beten. Ich war ein sorgloser Sünder an Bord, als die Titanic unterging. Und mit hunderten anderen fand ich mich im kalten, dunklen Wasser des Atlantiks wieder. Ich bekam etwas zu fassen und klammerte mich um mein liebes Leben daran. Das Wehklagen all der Umkommenden um mich herum klang mir in den Ohren, als ein Mann zu mir trieb, der mir zurief: Ist Ihre Seele gerettet? Ich sagte: Nein, ist sie nicht. Zurück kamen die Worte: Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Wir trieben voneinander fort. Dann aber kamen wir wieder einander näher. Ist Ihre Seele gerettet? Rief er. Ich fürchte nicht. Wenn Sie an den Herrn Jesus Christus glauben, wird Ihre Seele gerettet. Dann wurden wir wieder von der Strömung getrennt. Ich hörte, wie er diese Botschaft auch anderen zurief, als sie im Wasser unter und so der Ewigkeit entgegengingen. Dort habe ich damals mit 2 Meilen Wasser unter mir in meiner Verzweiflung zu Christus geschrien, er möge mich retten. Ich glaubte und ich wurde gerettet. Jesus, ich bin dir dankbar, dass du alles dafür getan hast, dass wir gerettet werden und ja, dass wir eines Tages auch bei dir sein dürfen.
und du ja den Tod überwunden hast. Dort am Kreuz von Golgatha hast du für unsere Sünde bezahlt und ich bin froh, auch einfach von dieser Botschaft zu erzählen. Ich mag dich bitten, Herr, dass wir weiter darüber nachsinnen und dein Wort nicht irgendwie als altes Buch zurücklassen, sondern gerne darin lesen und du uns auch Verständnis dafür schenkst. Amen.